Ja, Allianz Gebetswoche, Thema ist Freude, das ist richtig cool, weil das ist ja für mich ein Elfmeter, weil ich mir schon immer eigentlich so auf die Fahne geschrieben habe, ich will das andere erleben, dass es möglich ist, Christ zu sein und trotzdem fröhlich. Das versuche ich zu leben und an einer oder anderen Stelle gelingt es mir hoffentlich auch. Und jetzt ist heute das Thema Freude an der Schöpfung und das ist gleich der zweite Elfmeter, weil das ist ja einfach mein Weg, um Gott ganz nahe zu sein. Ich bin fasziniert von Landschaften, ich bin fasziniert von Pflanzen, von Tieren. Zum einen gehe ich natürlich ab und zu auch selber raus und gucke mir das an und brauche dann nicht lange, um begeistert zu sein von dem, was ich da sehe. Heute früh habe ich wieder einen Schwarzspecht gesehen, der ist einfach schön, finde ich. Einfach, der ist jetzt nicht spektakulär, aber einfach Schöpfung Gottes und da habe ich einen totalen Zugang. Zum anderen ist auch mein YouTube-Kanal, der Algorithmus, der zeigt mir, natürlich neben sportlichen Ereignissen, auch einfach jede Menge Naturfilmchen, High-End-Landschafts- und Naturfilme. Also solche Sachen wie Arktis von oben oder Rhythmus der Natur, sowas, da gehe ich kaputt. Das ist genau mein Ding, das gucke ich mir an und freue mich und da bleibe ich hängen. Das ist auch für mich eben durch den Algorithmus ziemlich schnell zu finden. Und manchmal sind es für mich auch ganz kleine Dinge, und unscheinbare, die mich faszinieren. Und ich habe euch eine Sache mitgebracht, nämlich diesen Typen hier. Kannst du mal das Bild zeigen? Genau. Labeo Trophaeus Travesere, für alle, die es merken wollen. Der schwimmt bei mir im Aquarium zu Hause. Und das ist das Männchen. Natürlich goggelmäßig unterwegs. Die Mädels sind da ein bisschen unscheinbarer, aber die Mädels haben gerade Junge. Und das erkennt man daran, dass die nicht mehr fressen, weil das sind nämlich Maulbrüder. Und das ist so cool, das zu sehen. Also die fressen halt nicht, die schwimmen da irgendwo am Rand rum und dann, die haben quasi schon die Schnauze voll, so kann man auch sagen. Aber egal, mich fasziniert das. Und wenn man da genau hinschaut, dann ist dieser kleine Fisch, der ist ja bloß so groß. Und da guckt man rein und gucken eben aus dem Maul ganz viele Augen an. Das ist total cool. Also da stehe ich davor und freue mich. Und frag mich dann, wer bitteschön hat denn der Mutter gesagt, dass die das machen soll, dass das eine sichere Sache ist? Genau, dass sie die nie verschluckt. Ja, die muss ja Hunger haben, die frisst ja nichts. Und wer bitte hat den Kindern gesagt, dass man das so machen kann? Ja, also finde ich echt genial. Und dann ist für mich die nächste Frage, wieso checken das die anderen Fische nicht, dass das eigentlich eine coole Sache ist? Dass man so eigentlich die Kinder ganz sicher aufziehen kann. Da zeige ich euch mal den nächsten. Der ist nicht in meinem Aquarium. Der sieht ein bisschen doof aus. Ne? Der ist auch zu groß. Der wird bis 3 bis 4 Meter. Der sogenannte Mondfisch. Und der hat eigentlich einen riesen Maul. Da passen ja jede Menge Junge rein. Aber der macht es ganz anders. Der legt, wenn er mal leicht, 300 Millionen Eier irgendwo hin. Auf einmal. Also das ist ein übelster Stress, kann ich mir vorstellen. Warum macht das nicht wie der andere? Der liegt nämlich in meinem Aquarium, die legen bloß 40 Eier, weil die sind ja dann alle im Maul. Und der überlässt dann den Nachwuchs einfach sich selbst. Aber eben nicht, weil der doof ist, sondern weil irgendjemand ihm gesagt hat, ich brauche die ganzen Eier, damit andere was zu fressen haben. Und damit ein paar überleben, haben die kleinen Fische eben nicht die Idee ins Maul des Muttertiers, sondern die entwickeln kleine Stacheln, sodass eben manche sagen, nee, das ist mir zu, schmeckt nee, also was auch immer. Und dann überleben doch welche und dann gibt es wieder eben solche Mondfische, die dann im Meer rumschwimmen, wie gesagt, nicht in meinem Aquarium, aber die anderen könnt ihr gerne bei mir mal angucken. Also ihr merkt das, ne? Ich könnte mich da stundenlang dran aufhalten. Ich hätte auch einfach jetzt für die Predigt noch 10, 15 solche Beispiele finden können. Und gerade haben wir es gesungen, habe ich mich ertappt gefühlt, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herr, schon zu, wie groß bist du? So geht es mir da. Aber wir haben gar nicht so viel Zeit, uns da so viel, sondern wir haben ja auch eine Predigt und einen Predigttext. Und als Text für heute ist es nur ein Vers aus der Apostelgeschichte. Kannst du die erste Variante mal zeigen? Apostelgeschichte 14, Vers 17. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Ein schöner Vers, der eben genau das Thema Freude an der Schöpfung unterstützen soll. Und es könnte so einfach sein. Wir sehen die Natur und wir sind begeistert. dann beobachten wir uns selbst, uns Menschen, sehen, wie das alles funktioniert, weil wir sind ja ein Teil von der Natur. Wir haben Augen, wir können sehen, wir haben Hände, können was greifen. Ich kann meinem kleinen Finger sagen, wackel, und dann macht er das. Das ist einfach auch richtig cool. Und wir erleben Fürsorge, so wie es der Text sagt, und haben grundsätzlich ja eigentlich genug, um gut leben zu können. Auch das ist ja nicht selbstverständlich. Eigentlich müssten wir doch den ganzen Tag rumrennen, müssten jubeln, weil das alles so krass ist. Gott hat viel Gutes getan, sorgt für uns und sorgt durch das Gute für die Freude in uns. Und unser Vers unterstützt das, und uns Christen geht das runter wie Öl, und wir werden aufgebaut, und am liebsten würden wir die Worte mit einem ansprechenden Naturbild als Großdruck in unser Zimmer hängen. Kannst du mal das nächste zeigen, habe ich das mal gemacht. Genau so, ein bisschen jubeln da, und dann haben wir so eine gefühlte Harmonie, die ist gegenwärtig durch diesen Vers. Herausfordernd ist, der Vers steht ja nicht nur allein in der Bibel, sondern es ist ja ein bisschen was drumherum. Und das ist dann immer ein bisschen tricky, wenn man so Verse einzeln betrachtet. Ich habe zu Hause eine Kaffeetasse, da steht drauf, I can do all things through a verse taken out of context. Also ich vermag alles zu tun durch einen Vers aus dem Zusammenhang gerissen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Die kommen uns schön vor, die Verse, aber die sind gar nicht unbedingt so gemeint, wie wir es verstehen wollen, beziehungsweise eröffnen sich die Worte erst richtig, wenn man eben da mal schaut, was steht denn da drumherum. Und da eröffnet sich wesentlich mehr, und wir verschenken da was, wenn wir das nicht, das drumherum auch mitlesen. Und das wollen wir jetzt auch hier tun. Die Verse entstammen nämlich nicht in einer harmonischen Wohlfühlsituation, sondern es ist eine absolute Ausnahmesituation, alles andere als harmonisch. Also wir gehen erstmal jetzt ein Stück weg von die Fische und schauen mal in die Türkei, nach Ikonion. Dort sind nämlich Paulus und Barnabas unterwegs. Und die predigen in verschiedenen Städten dort. Und da kommen echt viele zum Glauben und checken das mit Gott und mit Jesus als den Messias. Andere nicht so. Die fühlen sich da ein bisschen angegriffen und haben dann vor, Paulus und Barnabas zu steinigen. Das soll da vorgekommen sein. Also einige kommen zum Glauben, andere nicht. Und dann wechseln sie immer mal den Ort, und dann kommen sie schließlich nach Lystra, und dort predigen sie wieder, wie es so üblich ist, an irgendeinem zentralen Platz, wo sie gut zu hören sind. Und während einer dieser Evangelisationsveranstaltungen geschieht nun ein Wunder. Sie sehen, Paulus sieht einen Mann, der ist gelähmt. Und er sieht, dass dieser Mann, der ist voller Hoffnung, dass sich da was tut. Hey, da geht richtig was, schlepp mich da hin, und dann es ist so eine Erwartungshaltung da, und Paulus spricht ihn an und sagt, stell dich aufrecht auf deine Füße. Und er springt auf und geht umher. Und dann wird es richtig wild. Ich lese das mal vor, ab Vers 11 in Apostelgeschichte 14. Da aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf Lykaonisch, Darila insan, gib aus. Ne, das habe ich jetzt eingefügt, damit ihr ungefähr wisst, wie es war. Ja. Zum Glück ist es übersetzt. Also auf Lykaonisch haben sie gesagt, die Götter sind Menschen geworden und zu uns herabgestiegen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester vom Tempel des Zeus vor der Stadt brachte Stiere und Kränze an die Stadttore und wollte mit dem Volk opfern. Als das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk und schrien, ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen nichtigen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Zwar hat er in der vergangenen Zeit alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, jetzt kommt unser Vers, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Soweit der Text. Also überhaupt nichts mit Harmonie, sondern helle Aufregung, eher Panik und Gewitterstimmung. Kannst du mal das nächste Bild machen? Genau. So, passt. Alle Enttäuschung der Evangelisten kommt in diesen Worten zum Ausdruck. die nehmen fröhlich die Botschaft auf, hören von der Erlösung durch Christus, erfahren von Gottes Liebe und dann passiert irgendwas Unvorhergesehenes und sie verfallen völlig in ihre alten religiösen Muster. Sie können sich diese Vollmacht einfach nicht erklären, die dadurch die Heilung des Gelähmten gezeigt wird. Und sie können es nur ihrem alten Gottesverständnis zuschreiben. Und das alte religiöse Verständnis, das hat vor allem mit Angst zu tun. Ach du Scheiße, jetzt kommen die griechischen Götter zu uns. Jetzt wird's ernst, jetzt müssen wir um unser Leben bangen. Ich weiß ja nicht, wie ihr euch mit griechischer Mythologie auskennt. Ich habe da ein bisschen reingelesen. Ich hatte auch früher als Kind hatte ich ein Buch mal von meiner Mutter gekriegt, ein Kinderbuch über diese Götter, die es da alle gab. Dann kann ich mich noch erinnern, das fand ich immer extrem gruselig und angsteinflößend. Und irgendwie war das alles total trostlos. Und genauso ist es in dieser griechischen Mythologie. So sind die Menschen geprägt, die diesen Glauben haben. Die waren religiös gesehen immer auf Hab-Acht-Stellung. Da war keine Spur von Frieden, keine Spur von Trost oder Entspannung. Man musste immer irgendwie die Götter gnädig stimmen. Und deshalb war eben auch diese helle Aufregung in Lystrien. Der Paulus ist ja ganz nett und sagt recht coole Worte, aber wenn das jetzt wirklich der Zeus ist, der sich ja mal öfters mal verkleidet hat in der Mythologie, um den Menschen nahe zu kommen, dann wird es hier ungemütlich. Also erstmal irgendwie auf Nummer sicher gehen und nichts wie her mit den Opfern, weil die griechischen Götter, die sind ja abhängig von den Opfern und die kämpfen darum, die wetteifern. Und wenn die Menschen ihre Huldigung da vernachlässigen, dann zürnen die Götter und es bringt Leid und Unglück über die Welt. Und selbst das Opfer war in der griechischen Mythologie noch keine Absicherung. Wenn es den Göttern genehm war, dann ging es okay. Aber wenn die Götter beschlossen hatte, dass man als Mensch Schuld auf sich lädt, dann war man dem ausgeliefert. Man verstrickte sich unausweichlich in schuldhafte Taten und konnte sich nicht dagegen wehren. Und am Ende hat man für diese Schuld die Strafe bekommen, egal was man gemacht hat. Das nannten sie Zorn der Götter. Und das war die religiöse Prägung dieser Zeit. Also kein Wunder, dass die ganze Stadt in Aufregung ist, weil die einfach Angst hatten. Auch wenn das ja ein krasses, positives Wunder eigentlich ist. Und kein Wunder, dass Paulus und Barnabas in Aufregung gerieten. Weil ihre Botschaft ja eigentlich eine ganz andere ist. In diese religiöse Situation, in dieses Verständnis von Angst und Misstrauen, haben sie hineingepredigt, so wie es Paulus im Korintherbrief schreibt, lasst euch versöhnen mit Gott. Aber nicht so wie bisher. Wir müssen nichts opfern, um Versöhnung zu erlangen, um Gott gnädig zu stimmen, sondern wir dürfen in erster Linie uns freuen, dass Gott es grundsätzlich also im tiefsten Inneren gut mit uns meint und dass er das Beste für uns bereithält. Und das Opfer, was ihr hier versucht zu bringen, das hat Gott ja selbst gebracht, mit Christus. Und mit unserem Vers hier versuchen eben Paulus und Barnabas, die Einwohner von Lystra mit Argumenten in die Schranken zu weisen. Keine Angst, weg mit eurem Misstrauen gegenüber Gott. Und weg mit eurer Konstruktion von der Götterwelt, die ihr bisher gehabt habt. Voll Jähzorn und voll Angst. Schaut doch mal auf das, was ihr habt. Schaut auf die grundsätzliche Versorgung, auf die ihr zugreifen könnt, die ihr erlebt und auf die Wunder der Schöpfung. Schaut euch um in der Gegend, wo ihr wohnt, wie herrlich das alles ist. Und die so alles bereithält, damit das Leben gelingen kann. Das sind alles Indizien für einen kreativen und von Herzen gerne und übermäßig gebenden Gott. Das sind die Merkmale seines Wesens. Im Römerbrief formuliert das Paulus so: Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Also wir können, wenn wir die Augen aufhalten, Gottes Vollmacht und sein lebensbejahendes Wesen erkennen. Beeindruckt hat mich da vor vielen Jahren Richard Wurmbrand, der in kommunistischer Gefangenschaft war. Ich habe es heute nochmal nachgelesen in seinem Buch. Der war mal bei uns in der Ottendorfer Kirche, hat er berichtet. Und er hat gesagt, dass eine Frau zum Glauben gekommen in diesen kommunistischen Staat, einfach weil sie ihren Daumen betrachtet hat. Und sie hat das nicht gecheckt, hat gesagt, das kann nicht durch Zufall entstanden sein. Für sie war dieser Daumen, dieses Gegenstück zu den fünf Fingern, die es erst möglich macht, dass man etwas greifen kann, das war für sie ein Beweis, dass da was dahinter steckt, was verehrungswürdig ist, was anbetungswürdig ist, weil das so genial ist. Und so ist Gott, er zeigt sich in der Schöpfung, in dem, wie wir geschaffen sind, in dem, wie das, was um uns ist, geschaffen ist. Und das sind Merkmale seines Wesens. An dem, was uns umgibt, an der Versorgung, für die wir ja dankbar sein können, die wir hier erleben. Und darauf soll heute der Fokus liegen. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Alltag. Ob du im Grunde deines Herzens davon überzeugt bist, dass Gott eben Freude schenkt. Ob du begeistert bist von Gott, weil es dir genauso geht wie mir, weil du in seiner Schöpfung ihn erlebst. Oder wir haben es auch in den anderen Strophen des Liedes gesungen, dass dir Gottes Wort so viel gibt oder dass du einfach dankbar bist für das Werk von Jesus. Es gibt ja verschiedene Zugänge, wie Gott sich zeigt und wie Gott uns anspricht. Heute eben Thema Schöpfung. Oder macht es dir zu schaffen? Ist das dein Fokus? Macht es dir zu schaffen, dass du von deinem Denken her in Gottes Augen ungenügend bist? Weil er so heilig ist und weil du dich kennst und weißt, dass es nie ganz so ist? Hast du öfters Angst, dass Gott seinen Segen von dir nimmt, weil du nicht genügend gebetet hast? Wenn dir das nicht so geht und du hast durchweg Freude am Herrn, dann ist das spitze. Und auch wenn ich jetzt so begeistert da geredet habe, geht es mir längst nicht immer so, sondern ich kenne das natürlich auch, dass mich die Sorgen gefangen nehmen und dass ich denke, hey, jetzt muss ich irgendwas bringen, damit Gott mir wieder gnädig sein kann. Und mein Gottvertrauen bleibt da doch ab und zu auf der Strecke. Da schaue ich auf mich, schaue auf meine Fehler, mein Unvermögen und da kommt mein Glaube, meine grundsätzliche Freude auch über Gottes Güte ganz schön ins Wanken. Aber eigentlich ist das genau das, was die Einwohner von Lystra praktiziert haben. Das ist ihr Denken, griechische Mythologie. Und wir erleben das in allen Religionen. Die sind davon geprägt, dass man etwas leisten muss, dass man etwas opfern muss, um Gott zu gefallen und seine Gunst zu erfahren. Also je nach Religion, dem Gott oder den Göttern. Und wahrscheinlich ist das in uns Menschen so angelegt. Auf jeden Fall fällt uns das meist leichter, als uns auf die Freude zu fokussieren. Unser Bild ist grundsätzlich geprägt von dem strafenden Gott, der erwartet, dass wir in erster Linie tun, was er verlangt. Also jetzt nicht falsch verstehen, ich bin schon dafür, sich auch zu fragen, hey, was will denn Gott? Ja, also auch sich zu fragen, wie stellt sich Gott mein Leben vor? Und ich kann ihm richtig viel abgewinnen, dass man Gottes Ideen erforscht und dass man prüft, inwieweit dann meine Ideen mit seinen übereinstimmen oder ob da vielleicht Korrektur oder vielleicht auch Umkehr notwendig sind. Aber eben nicht aus Angst. Nicht aus Angst davor, nicht zu genügen und als Konsequenz fürs Fehlverhalten negative Folgen aushalten zu müssen oder vom Zorn Gottes getroffen zu werden. Sondern ich möchte das rausfinden, was Gott für mich bereithält, weil ich ihm vertraue. Und weil ich Sehnsucht danach habe, mehr von diesem Gott, der so wunderbare Dinge schafft, an denen ich mich freuen kann, zu erfahren. Und weil ich eine Sehnsucht habe, dass eben genau er mein Leben führt. Wir müssen nichts opfern, um Gott gnädig zu stimmen. Sondern wir dürfen uns in erster Linie freuen, dass Gott es grundsätzlich, also im tiefsten Innern, seiner selbst gut mit uns meint, dass seine Liebe bedingungslos ist und dass er das Beste für uns bereithält. Und das wird eben unter anderem sichtbar in Natur und Schöpfung. Gott kümmert sich um diese kleinen Fischbabys und hat für jedes eine eigene Idee. Das ist einfach fantastisch. Und es wird auch sichtbar eben nicht nur an den Fischbabys, sondern jeden einzelnen von uns, weil wir auch zur Schöpfung gehören. Und ein Teil von uns als Schöpfung ist, dass wir so klitzekleine Botenstoffe in uns haben. Auch faszinierend, habe ich heute früh ein bisschen was drüber gelesen. Dopamin, Adrenalin, Endorphine, Glückshormone. Das ist total cool. Und die machen uns eigentlich erst fähig, Glück zu empfinden, Freude zu verspüren. Und diese Hormone, die kann man auch pflegen, die kann man trainieren, die brauchen das. Und allein darüber nachzudenken, bringt mich schon wieder ins Schwärmen, ihr merkt das schon. Wir haben tatsächlich ein Hormon, habe ich heute früh gelesen, das nennt sich Oxytocin. Und die Wissenschaftler sagen, das ist das Kuschel- und Bindungshormon. Habe ich vorher nie gehört, aber es ist einfach so cool. Das stärkt das Gefühl von Vertrauen und das reduziert einfach Stress. Kann man pflegen. Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und vom Himmel Regen, fruchtbare Zeit gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Und auch wenn Paulus das mit dem Oxytocin, der hat das ja natürlich nie gewusst. Auch wenn die Situation in Lystra eben extrem war, ist dieser Vers genau zur Förderung dieses Hormons da. Kuscheln, Vertrauen, Bindung. Und vielleicht ist deine Situation jetzt extrem davon geprägt, dass du Gott nicht spürst oder dass du irgendeine Angst hast oder dass du gar keine Freude empfinden kannst. Auch diese Zeiten gibt es. Da rutschen wir rein und auch die Situation ist manchmal schwierig rundherum. Vielleicht gibt es gerade in deinem Leben wenig, was dir Freude macht. Und auch dann hört Gott nicht auf, dir durch die Wunder der Schöpfung immer wieder zu zeigen, wie genial alles von ihm durchdacht ist und dass er alles in der Hand hat, weil er groß und souverän ist. Für Richard Wurmbrand war diese Daumengeschichte eine Überlebensstrategie im Gefängnis. Gehirnwäsche und Folter wurde versucht, ihm der Glaube auszutreiben. Und er saß in seinem Gefängnis, so hat er es erzählt damals bei uns in der Kirche, und hat gesagt, und ich habe auf meine Daumen geguckt. Und wer Daumen schafft, der kann alles. Das war seins. Und so nutzt Gott Schöpfung, um uns Freude zu bereiten, aber uns auch an ihn zu erinnern, damit unser Vertrauen in ihn gestärkt wird und wir in unserer Verbindung zu ihm wachsen. Gott hat uns genial gemacht, hat alles super durchdacht. Und jeder von uns, jeder, der hier sitzt, ist ein faszinierendes Wunder. Und wenn ihr rausgeht, findet ihr noch mehr. Und wir dürfen diesen Gott kennen, der uns so genial geschaffen hat, der uns versorgt und der uns nahe sein will. Und das halte ich für ein absolutes Privileg. Amen.